Guten Morgen. Ja, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, reichlich gefeiert. Die neue Welt Gottes ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Kommt euch vielleicht bekannt vor? Gestern war die Frage, was hat der Mann in diesem Acker eigentlich gefunden? Ich habe gesagt, er hat einen Blick ins Herzen Gottes getan. Und darum soll es heute Morgen gehen. Einen Blick ins Herzen Gottes zu werfen oder anders ausgedrückt, die Bibel in 30 Minuten. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles Ziel, aber ich glaube, dass das geht. Vielleicht regt sich in dem einen oder anderen von euch jetzt auch Widerspruch, weil ihr denkt irgendwie, ins Herzen Gottes gucken, ja, kann man das denn überhaupt? Geht das? Ist das nicht vermessen, sowas zu sagen? Ich glaube, dass es möglich ist. Wir können von Gott reden. Wir können wissen, was Gott fühlt, was er denkt, wie es ihm geht, wie er empfindet, wie er die Welt und dein Leben sieht. Weil Gott kein verborgener Gott ist. Keiner, der sich irgendwo hinter den Himmeln versteckt, irgendwo im letzten Winkel des Universums, sondern weil sich Gott offenbart hat, weil er sich gezeigt hat, weil er sich einen Namen gegeben hat, den wir anrufen können. Aber der Reihe nach. Am Anfang hat Gott die Erde geschaffen und den Menschen, also uns, zu unserer Heimat gegeben. Toll, danke Gott. Aber warum? Habt euch mal die Frage gestellt, warum Gott eigentlich die Welt geschaffen hat? Warum hat er das alles gemacht? Warum hat er uns das Leben gegeben? Eine beliebte These ist, damit er nicht so alleine ist. Oder damit er ein bisschen Abwechslung hat, ein bisschen Unterhaltung. So eine Ewigkeit, die kann ja auch ziemlich langweilig sein. Den ganzen Tag irgendwie nichts machen, wenn man die nicht mit jemandem teilen kann. Ich glaube, dass diese These absoluter Schwachsinn ist. Völliger Mumpitz. Gott hat uns nicht geschaffen, weil er nicht alleine sein wollte. Das wäre das Bild eines erbärmlichen Gottes. Das ist kein Gott, das ist irgend so ein Hans Wurst, der sich Marionetten erschafft, damit er ein bisschen Unterhaltung hat, ein bisschen Spaß haben kann. Gott braucht den Menschen, Gott braucht uns nicht, damit er nicht so alleine wäre. Er ist in sich selbst Gemeinschaft. Am Anfang war Jesus, ich habe den Text aus dem Johannesevangelium ein bisschen umgeschrieben, am Anfang war das Wort, nämlich Jesus, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Am Anfang war Jesus bei Gott, alles wurde durch Jesus, durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne Jesus geworden. Von ihm kam alles Leben. Vielleicht kann ich euch mit Worten nicht erklären, wie Gott seine heilige Gemeinschaft lebt. Aber ich glaube, dass sie in vollkommener Liebe existieren. Wenn Gott die Welt geschaffen hat und uns ins Leben gerufen hat, dann einzig und allein aus dem Grund, weil er es wollte. Weil er es wollte aus Liebe. Und durch alle Geschichten der Bibel hindurch, von der ersten bis zur letzten Seite, wird von dieser Liebe gesprochen. Liebe, das ist das ganz große Thema Gottes. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Gott will den Menschen, Gott will uns als freie Menschen. Zur Freiheit sind wir befreit von ihm. Als Gott seine Schöpfung beendet hat, da ist das Urteil über sein Werk ganz klar, eindeutig. Er sagt, sehr gut. Sehr gut. Die ganze Kreativität, die Liebe, zu der Gott fähig ist, sein ganzes Wesen hat er in diese Welt gesteckt. In diese Erde, in diesen Kosmos, in dich und in mich. Und Gott sah an, was er geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Habt ihr euch das jemals vorgestellt, wie das so passiert? Klar, im Biounterricht, da kriegt ihr das mit, wie das ist so mit Menschenzeugen und so, aber ich habe da eine andere Vorstellung. Vielleicht ein bisschen kindlich, das gebe ich zu, Aber ich stelle mir vor, wie der Dreieinige, der heilige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist da oben im Himmel sind und wie sie Menschen schaffen. Und das ist ein total kreativer Prozess, da geht es richtig rund im Himmel. Ich stelle mir vor, wie der heilige Gott dich geschaffen hat. Wie der heilige Gott dich geschaffen hat. Wie er mit Liebe und Sorgfalt alles zueinander geführt hat. Alles zusammengebracht hat. Deine Haare, deinen Körper, deinen Verstand. Kannst du dir das vorstellen? Dass du den Fingerabdruck Gottes auf dir trägst? Egal, was du selber über dich sagst und was du über dich denkst, heute Morgen kam das ja schon. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen vorm Spiegel stand und gedacht hat, wer hängt solche scheiß Bilder auf? Aber Gott guckt dich an und Gott liebt jeden Zentimeter an dir. Kannst du das hören? Vielleicht probierst du es im Laufe des Tages nochmal neu. Stellst dich vor den Spiegel und sagst, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und je früher du das entdeckst, dass du wirklich tief geliebt bist und dass es kein Gefühl ist, sondern deine Identität, ich bin geliebt. Je früher du das entdeckst und je früher du damit übereinstimmst und das annimmst und akzeptierst, desto früher entdeckst du das Geheimnis Gottes in deinem Leben. Vielleicht entdeckst du vorm Spiegel auch den Humor Gottes, das kann schon sein. Ich stelle mir vor, wie Gott mit einem zufriedenen Nicken, vielleicht mit einem herzlichen Lachen, überall in dir Gaben und Fähigkeiten versteckt. Ich stelle mir vor, wie Gott und der Heilige Geist und Jesus erwartungsvoll zuschauen, wie wir groß werden, wie wir heranwachsen und wie wir einzelne Gaben, die er in uns versteckt hat, entdecken und ausleben. Und ich stelle mir vor, wie Jesus seinem Vater in die Seite knufft und sagt, guck mal, gleich entdeckt sie es, gleich findet sie es, gleich entdeckt er, was wir in ihm versteckt haben. Vielleicht ist das eine kindliche Vorstellung, aber vielleicht ist genau das die Wirklichkeit. In Jeremia sagt Gott, ich habe dich schon immer geliebt. Du bist geliebt, bevor du als Mensch diese Welt betrittst. Du bist schon immer geliebt. Okay, kleiner Exkurs Schöpfung. Also, als Gott fertig ist mit den Menschen und diesen Garten Eden da gebaut hat, da passiert etwas, was so nicht gewollt war. Die Vertrauensbeziehung zwischen Gott und seinen Menschen zerbricht. Weil der Mensch sich entscheidet, selber Gott zu sein. Weil wir nicht mehr unter der Fürsorge Gottes leben wollen, sondern weil wir sagen, ich will selbst. Könnt ihr bei kleinen Kindern entdecken, das geht sehr früh los, da stellen die sich hin und sagen, ich kann selbst. Das haben wir damals schon gesagt, im Paradies, auch wenn wir nicht selber da waren, wir kennen das alle. Ich will selber entscheiden. Niemand hat mir zu sagen, wie ich mein Leben zu führen habe. Gleichzeitig aber auch die Frage, kann mir mal jemand sagen, wie das Leben funktioniert? Und als die Menschen diese Vertrauensbeziehung zu Gott aufgekündigt haben, da schmeißt Gott den Bettel nicht einfach hin und sucht sich ein neues Spielzeug. Sondern er macht diesen Menschen, die ihm wehgetan haben, er macht ihnen Kleidung. Er gibt ihnen einen Lebensraum, er schenkt ihnen Luft und Wasser und Sonne, er schenkt ihnen Leben. Und als die Menschen die Welt völlig ins Gegenteil verkehrt haben, wo nichts mehr zu sehen ist von dem sehr gut und alles den Bach runterzugehen droht, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses Tun. Der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen und mit ihnen die Tiere vernichten. Es wäre besser, ich hätte sie gar nicht erschaffen. Der heilige Zorn packt Gott. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass wir Gott nicht gleichgültig sind. Dass wir ihm seine Liebe, seinen Zorn, dass wir ihm seine Emotionen wert sind. Und er gibt doch das Werk seiner Hände nicht preis. Er erwählt Noah. Er wählt das Leben. Er entscheidet sich für das Leben, weil er liebt. Weil er ein Liebhaber des Lebens ist, weil er nicht aufgibt. Dabei ist Gott kein Traumtänzer, der sich irgendwelche Illusionen über die Welt macht oder sich die Menschen irgendwie schön säuft. Nach der Flut sagte Gott zu sich, nie mehr will ich wegen den Menschen die Erde vernichten, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben auslöschen, wie ich es getan habe. Das verspricht Gott bei seinem heiligen Namen. Obwohl er weiß, dass die Menschen ihm wehtun werden. Und da merkst du, Gottes Liebe ist völlig anders, als was wir über Liebe definieren. Gottes Liebe ist gar kein Gefühl. Gottes Liebe ist keine Romantik. Gottes Liebe, das ist sein Wesen. Gott liebt nicht, Gott ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Liebe, so wie wir die kennen, die ist meistens selbst bei der größten Verliebtheit doch geprägt von Eigennutz. Bei all unserer Liebe geht es letztlich doch sehr oft um uns selbst. Wir empfinden Zuneigung für irgendjemand anders, wenn er irgendwelche Gefühle in uns auslöst, die tief verborgen waren und die uns dann plötzlich so verrückt machen, diese Schmetterlinge im Bauch. Wenn er oder sie uns das Gefühl gibt, dass wir etwas Besonderes sind, empfinden wir Zuneigung. Wenn unsere Gefühle für jemand erwidert werden oder wenn wir einfach tolle Zeiten miteinander haben, dann empfinden wir Liebe. Aber wenn das alles nicht mehr zutrifft oder wenn der andere uns vielleicht mehr Sorgen oder Nöte, mehr Schmerz bereitet als Freude, dann ist das mit der Verliebtheit und der Liebe schnell vorbei. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass Freunde dich einfach fallen gelassen haben, weil du für sie nichts mehr gebracht hast, weil du ihnen nicht mehr nützlich warst. Vielleicht hast du das auch selber schon gemacht. Gott, seine Liebe, sein Wesen ist nicht eigennützig. Er gibt sich selbstlos für uns Menschen hin. Gott kann sein Wesen nicht verleugnen. Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Der Lateiner sagt, Nomen est Omen, oder auf Deutsch, der Name ist Programm. Weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit eurem Namen beschäftigt habt. Als Gott sich den Menschen vorstellt, da trifft er auf Mose damals am Dornbusch und Mose fragt ihn, ja, was soll ich denn sagen? Wie heißt denn du? Was soll ich den Leuten denn erzählen, wer mich geschickt hat? Und dann sagt Gott, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Das ist mein Name. Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Für mich war das eine Sternstunde meines Lebens. Als ich das entdeckt habe, dass Gott mir nicht wie ein Obersheriff gegenübersteht, sondern dass Gott auf meiner Seite ist. Ich habe lange Jahre gedacht, Gott ist sowas wie die Flensburger Verkehrssünderkartei, nur viel gründlicher. Immer darauf bedacht, meine Fehler aufzuschreiben. Immer ein Auge auf mich, um genau zu gucken, wo ich Fehler mache. Und am Ende wird mir eine dicke Rechnung präsentiert. Für mich war das ein riesen Befreiungsschlag, zu entdecken, dass Gott nicht mein Gegenüber ist, mein Feind, mein Aufpasser, sondern dass Gott auf meiner Seite ist. Ihr könnt mich ja vielleicht für ein bisschen verrückt erklären, aber mir ist das so wichtig, ich habe mir das in meinen Ehering eingraviert. Das möchte ich niemals vergessen. Das soll in Ewigkeit bei mir fest verankert sein. Gott steht auf deiner Seite. Und wenn das Einzige ist, was du heute mitnimmst, dann reicht das. Gott steht auf deiner Seite und einer plus Gott ist immer in der Mehrheit, egal wer gegen dich steht. Gott ist auf deiner Seite. Langer Text. Als das Volk Israel unter der Führung von Josua das Land Kanaan eingenommen hat, da wird das Volk von Josua gefragt, entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt, dem Gott, der euch aus Ägypten befreit hat, oder den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und andere Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Josua erwiderte, meint ihr, es ist leicht, dem Herrn zu dienen? Täuscht euch nicht. Er ist ein heiliger Gott und will, dass ihr ihm allein gehört. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet. Aber das Volk sagte, wir wollen trotzdem dem Herrn dienen. Im Brustton der Überzeugung sagt das Volk, wir wollen Gott die Treue halten. Vielleicht hast du das auch schon mal gesagt. Und schon auf den nächsten Seiten der Bibel wird klar, sie können es nicht. Im Buch der Richter wird ein Kreislauf erzählt, der sich im Laufe der Geschichte bis heute immer und immer und immer wiederholt, bis in mein Leben hinein. Das gesamte Richterbuch wiederholt folgende 4 Punkte. Erstens, die Menschen wenden sich von Gott ab. Zweitens, Gott entzieht den Menschen seinen Schutz. Drittens, in ihrer großen Not ruft das Volk Israel zu Gott um Hilfe. Und viertens, Gott erhört dieses Rufen. Trotz all der Enttäuschung, die Menschen Gott zufügen, bleibt er seinem Wesen der Liebe treu. Gott ist kein wankelmütiger Liebhaber, der heute in Flammen für dich steht und sich morgen eine andere sucht. Gott überwindet in seiner Liebe jede Grenze, die nur irgendwie denkbar ist. Gott geht weiter als jeder andere in seiner Liebe. Er verpfändet sich an seine Menschen. Er verpfändet sich an dich. Gott bindet sich in seiner Liebe an seine Menschen derart, dass einem ganz schwummerig wird, wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt. Nach menschlichen Maßstäben macht Gott sich lächerlich, weil er liebt wie ein Depp. Ihr müsst euch das mal vorstellen in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Ihr trefft euch und das ist die ganz große Liebe. Ja? Sie himmelt ihn an und er steht völlig in Flammen. Eine Liebe für die Ewigkeit. Und nach einem halben Jahr kriegst du mit, sie ist fremdgegangen. Also wir nehmen mal das Beispiel Männer. Er ist fremdgegangen. Und sie sagt nach langem Hin und Her, okay, wir probieren es nochmal miteinander. Und er beteuert auf Knien, das geschieht nie wieder. Ganz ehrlich, ich bin dir treu bis in Ewigkeit. 6 Wochen später kriegt sie mit, er hat schon wieder eine andere. Und er kommt an, auf den Knien gerutscht. Das war ein Ausrutscher, ich war besoffen, ehrlich. Ganz ehrlich, ich will dir treu sein. Und sie nimmt ihn wieder auf. Und so geht das weiter. Alle Woche für Woche für Woche eine andere. Wer von euch würde da mitmachen? Keiner. So bekloppt kann überhaupt gar keiner sein, außer Gott. Ja, da bleibt einem fast das Lachen im Hals stecken. Ist Gott wirklich so bekloppt? Liebt Gott dermaßen? Gott ist Liebe. Es ist kein Gefühl. Die Liebe, von der die Bibel erzählt, die schwebt nicht irgendwo in den Geschichtsbüchern. Die Liebe ist echt und real und ganz aktuell. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld zu befreien, freizusprechen. Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Er hat sich offenbart, er hat sich gezeigt. In Jesus Christus wird Gottes Liebe Mensch. Und er kommt zu dir und zu mir, ganz persönlich. Kannst du das hören, dass Gottes Liebe zu dir ganz persönlich kommt? Weißt du, Gott hat sich entschieden. Ein für alle Mal und für die Ewigkeit hat Gott sich entschieden, dass er dich liebt. Und für diese Liebe verlässt er sogar seinen Himmel. Er kommt in Jesus Christus auf diese Welt. Dass Gott sich dieses Leben antut, an dem wir ja manchmal leiden, das ist dermaßen wahnsinnig. Aber Gott liebt. Diese Liebe Gottes, die geht bis zur Selbstaufgabe. Obwohl Jesus in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf. Er wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Was für eine Liebe. Ich glaube, es braucht viel Zeit und manche Mühe unter dem ganzen Staub und Schrott, den wir mit rosa Tüchern über Liebe gelegt haben, da wieder zu entdecken, was die Liebe ist, von der Gott redet. Eine Liebe, die nicht eifert, die sich nicht aufbläht, die anderen nicht die Luft zum Atmen nimmt, die einen nicht erstickt. Eine Liebe, die nicht selbstsüchtig das Ihre sucht, sondern für den anderen da ist, dem anderen dient. Eine Liebe, die sich an der Wahrheit freut und nicht mit distanzierter Freundlichkeit aneinander vorbeirutscht, um ja keinen Konflikt zu riskieren. Eine Liebe, die alles erträgt. Eine Liebe, die alles hofft, die alles duldet. Eine Liebe, die niemals aufhört, weil Gott nicht aufhört. Nachzulesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Haben wir heute noch eine Ahnung von der Kraft dieser Liebe? Wie sehr diese Liebe diese Welt verändert? Kommen wir dem überhaupt noch auf die Spur? Wir feiern das jedes Jahr zu Weihnachten und das ist so stinknormal, dass Gott Mensch wird für uns. Aber begreifen wir, was da passiert? Dass der Ewige in die Zeit kommt? Ahnst du, wie wertvoll du in Gottes Augen bist, dass er für dich alles aufgibt? Wie sehr wir Gott am Herzen liegen? Ihr könnt auf die Knie gehen vor dieser Liebe, dass er alles aufgibt, sein Himmel, seine Herrlichkeit, seine Ewigkeit, all das, um mir zu zeigen, wie wertvoll ich bin. Und bei Gott ist das kein Lippenbekenntnis. Kennt das ja vielleicht von euch selber oder von anderen Leuten. Große Klappe, viel nichts dahinter. Bei Jesus ist da viel dahinter. Die Konsequenz, mit der Jesus diese Liebe lebt, die geht bis zum letzten Blutstropfen. Die führt ihn direkt ans Kreuz. Die Liebe weicht dem Schmerz nicht aus. Die Liebe weicht auch dem Tod des Kreuzes nicht aus. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha die größte Liebe gezeigt. Ich würde gern, weil ich glaube, dass das wichtig ist, einen Exkurs zum Thema Kreuz mit euch machen. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, wie viel ihr darüber nachgedacht habt. Gibt ja diese Vorstellung, da am Kreuz, da tötet Gott seinen Sohn, weil Blut fließen muss. Was ist denn das für eine Vorstellung? Ich denke dann immer, wenn der schon seinem Sohn sowas antut, was macht er mit mir? Was ist das für ein Gott? Einer, der Angst auslöst. Dann nimmst du die Beine in die Hand und rennst so weit du kannst. Also was passiert wirklich am Kreuz? Das ist Gottes Rettungsaktion, weil die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstört ist. Und Gott überlegt, wie das wieder heil werden kann. Gott und Jesus und der Heilige Geist sitzen zusammen und sie sind gemeinsam am Überlegen und sie sind sehr am Grübeln. Wie gesagt, ich habe so eine sehr kindliche, bildliche Vorstellung von dem, was da im Himmel passiert. Die sitzen da am Tisch und die überlegen, was können wir tun? Und dann gucken sich Jesus und Gott an und sie sehen sich tief in die Augen und Gott sieht in den Augen von Jesus, was gleich passiert und er will Nein rufen. Aber Jesus sagt, ich gehe. Ich gehe. Jesus entscheidet, frei und willig. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Verstehst du, was da passiert? Da wird niemand hingerichtet, weil Gott Blut sehen muss. Da entscheidet sich der heilige Gott, eine Tür zu öffnen. Warum ist Jesus gestorben? Ja, nicht, weil Gott Blut sehen wollte, sondern weil die Menschen diesen Gott nicht ertragen haben. Dass Gott so skandalös heruntergekommen ist, dass Gott uns so nahe kommt. Wir wollen diesen Gott nicht. Mit dem kannst du keinen Staat machen. Der trägt keine Krone, der hat kein Reich, auf das man hinweisen kann. Der wohnt nicht im Gold. Und er kommt als Baby in der Krippe, als Wanderprediger mit Sandalen oder barfuß. Diese Art, die Liebe Gottes so konsequent zu leben, wie Jesus das getan hat, ist für die meisten Menschen die pure Provokation. Lest mal die Bergpredigt. Die andere Wange auch hinhalten? Ich bin doch nicht bescheuert. Beten für die, die mir einen reinwirken? Niemals. Die Liebe, die Jesus lebt, ist die pure Provokation. Was hat Jesus getan? Womit hat er sich schuldig gemacht? Menschen geheilt, ausgestoßen, eine Heimat gegeben, Schuldigen vergeben, Gnade vor Recht ergehen lassen? Das ist zu viel gewesen. Das war zu viel des Guten. Wo kommen wir dahin? Recht muss doch Recht bleiben. Und dann landet Jesus am Kreuz. Und am Kreuz wird die ganze Ablehnung des Menschen gegen Gott sichtbar. Einen Gott, der so nahe kommt, den wollen wir nicht. Als Dekoration zu Weihnachten? Ja. Als schmückendes Beiwerk zur Hochzeit? Gerne. Als Notnagel, wenn gar nichts anderes mehr hilft? Sehr willkommen. Aber als jemand, dem dein Leben nicht egal ist, dem für dein Leben kein Preis zu hoch ist, der sich einmischt, der dein Leben verändert? Nein. Ich habe mir diese Szene oft vor Augen gehalten, wie Jesus da am Kreuz hängt und unten drunter die ganzen Spötter sitzen, die zu ihm rufen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch runter, dann wollen wir an dich glauben. Ja, was wäre denn wohl passiert? Stellt euch mal vor, Jesus hätte wirklich so die Nägel rausgezogen. Und wäre da runtergekommen? Was wäre denn passiert? Hätten die alle das große Halleluja angestimmt? Die Gitarre rausgeholt und Lobpreis? Nee. Die hätten die beide in die Hand genommen. Die wären gerannt, soweit sie könnten, weil sie wussten, eben haben wir noch geschrien, kreuzige ihn. Jetzt wird er mit uns den Boden wischen. Pure Angst wäre das Ergebnis gewesen. Und weil Gott das nicht will, liebt Gott bis zum letzten Blutstropfen, betet für seine Feinde und stirbt, weil er sagt, du kannst dich auf meine Liebe zu dir verlassen. Ich schlage nicht zurück. Jesus stirbt am Kreuz aus Liebe zu dir, um dich mit Gott zu versöhnen, um dir zu zeigen, ich lebe diese Liebe bis zum letzten Blutstropfen mit jeder Konsequenz. Ich möchte dein Vertrauen gewinnen, dass ich es wirklich gut mit dir meine. Da, wo wir längst aufgeben würden, da liebt Gott und liebt sich zu Tode. Keine Macht der Welt hätte Jesus töten können. Er gibt sein Leben freiwillig. Aus Liebe zu uns. Um heil zu machen, was der Mensch zerstört hat. Um zueinander zu bringen, was zueinander gehört. Um dich zu verbinden mit Gott. Dass Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Und es ist egal, ob du bisher überhaupt kein Interesse an diesem Gott hattest, ob du dich nicht nach seinen Regeln gerichtet hast, ob du Schuld auf dich geladen hast, all das spielt für Jesus keine Rolle. Heute ist für dich ein Neuanfang möglich. Wenn du diese Liebe in deinem Leben haben willst, wenn du diese Beziehung zu Gott aufbauen möchtest, dann bitte ich dich, mach dir heute im Laufe des Tages darüber Gedanken. Heute Abend bekommst du dafür eine extra Zeit, wo du diesen Schritt gehen kannst, wo du Gott Ja sagen kannst, wo du sagen, ich möchte Gott mit dir leben. Gott hat seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder, als wir noch Feinde Gottes waren. In Gottes Augen wertvoll? Das bist du. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Du bist Gott alles wert. Das hat der Mann in der Schatztruhe auf dem Acker gesehen. Er hat einen Blick ins Herzen Gottes geworfen und ist überwältigt von dem, was er da gesehen hat. Die Liebe, die im Herzen Gottes für dich und für mich brennt, ist stärker als unsere Fehler, stärker als jede Enttäuschung, stärker als unsere Sehnsüchte, unsere Träume, auch stärker als alle deine Ängste. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, können wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es getan hat. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich fürchtet und vor Strafe zittert, der kennt wirkliche, der kennt Gottes Liebe noch nicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ich möchte noch eine persönliche Schlussbemerkung machen. Ich habe immer gedacht, im christlichen Glauben, da geht es darum, Gott zu lieben. Und ich habe gedacht, damit habe ich schon wahnsinnig viel erkannt. Weil ich erkannt hatte, dass es nicht darum geht, Gott zu zeigen, wie wichtig er ist oder mit Taten irgendwie zu beweisen, dass ich ihn liebe. Ich habe gedacht, es reicht, dass ich Gott sage, dass ich ihn liebe und dass ich mich danach ausstrecke, dass ich ihn liebe. Aber was wäre, wenn es darum gar nicht geht? Was wäre, wenn es nicht darum geht, Gott zu lieben? Sondern, was wäre, wenn es darum geht, sich von Gott lieben zu lassen. Was wäre, wenn es darum geht, dich von Gott lieben zu lassen? Dass du dich öffnest für seine Liebe. Dass du Gott erlaubst, dich zu lieben. Dass du dich anschauen kannst und das aushältst. Dass du dich nicht abgewidert wegdrehst von dir, sondern standhältst und sagst, ich bin geliebt. Das ist deine tiefste Identität. Egal, was andere über dich sagen. Egal, was dein Notendurchschnitt sagt, was deine Eltern über dich denken, was du selber über dich denkst. Deine Identität ist, du bist in Gott geliebt. Gott liebt nicht deine Schokoladenseite. Gott liebt dich ganz. Mit allem an dir. Ganz und gar. Die Frage ist nur, ist das auch deine Wahrheit? Kannst du das annehmen? Fühlst du dich von Gott geliebt? Oder hast du das Gefühl, er hat dich aus den Augen verloren? Oder bist du dabei, die Liebe Gottes wie so ein Kredit abzuarbeiten, ihm zurückzuzahlen? Das haben wir ja manchmal sehr gut drauf. Oder grummelt es in dir, weil du das Gefühl hast, Gott hat dich nicht mehr im Blick. Er hört deine Gebete nicht. Weißt du dich hier drinnen, in deinem Herzen von Gott geliebt? Lass dich einladen in die Gemeinschaft der von Gott Geliebten. Lass dich beschenken und staune darüber, wie Jesus dein Leben verändern wird, wenn du dein Herzenstor öffnest und Gott erlaubst, dich zu lieben. Ich möchte noch beten. Herr, es gibt kaum Worte, die das beschreiben, was du für uns empfindest. Nur dieses eine Wort, was wir so versaut haben, dass du uns liebst. Danke, dass das so ist, dass das die Realität ist. Deine Realität. Und öffne uns dafür, dass es unsere Realität wird. Dass wir uns als Geliebte entdecken. Dass wir uns annehmen können, weil dein Herz für uns schlägt. Amen.